wir können uns gegenseitig nicht das geben, was schon längst in uns ist.
Das ist unangenehm. Wir laufen auf der Straße und die Menschen kommen und betteln alle. Sie wollen alle, dass du ihnen das jetzt gibst. Das kann ich dir nicht geben. Warum haben wir so eine Angst vor der Stille? Das ist, glaube ich, sehr wichtig, dass wir uns dessen bewusst werden.
Was ich mich gerade gefragt habe, ist, warum? Warum sollten wir das überhaupt machen?
Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Dass wir erkennen, dass diese Angst nicht echt ist. Wir haben diese Angst. Wir haben sogar panische Angst. Aber die Angst ist nicht echt. Weil das auf dem Telefon ist nicht echt. Das, was in dem Telefon passiert, ist nicht echt. Also in Wirklichkeit hörst du mir nicht zu und du siehst mich auch nicht. Für das, was die anderen machen, das ist bedeutungslos. Das Einzige, was Bedeutung ist, ist, was wir wissen und ob wir entsprechend unserem Wissen auch handeln. Warum haben wir immer das Gefühl, dass es zu wenig ist?
Damit herzlich willkommen zur ersten Folge von Nico und David. Wir hatten gestern Abend eine spontane Idee, die wir dann heute direkt umsetzen durften, mussten. Und nach viel Aufbau ist es soweit. David und ich haben uns hier vor viel Technik gesetzt, um über Dinge zu reden, von denen du am besten abschaltest. Denn das ist auch so ein bisschen das Ziel des Ganzen. Warum machen wir das eigentlich?
Ganz genau. Die Kernbotschaft ist eigentlich, das Telefon auszumachen, den Computer auszumachen und wieder hier zu sein. Deswegen sind wir tatsächlich auch hier gelandet.
Kann ja tief werden, aber das ist kein, so sollst du es machen, Podcast, kein, das ist die Anleitung fürs Leben, sondern einfach zwei Männer, die aus ihrem Leben berichten und alles, was du, ja, so schön hier mitnehmen kannst, darfst du aufs eigene Gefahr anwenden. Und wir haben uns gestern so schön gesagt, mein Ziel ist, dass du hoffentlich eingeschaltet hast. Davids Ziel ist, dass du hoffentlich wieder abschaltest.
Auf jeden Fall abschalten, ausschalten, wieder zu sich kommen.
Und da findet die Information Raum und Platz. Und wir hatten diese Folge, die erste Folge, liebevoll genannt. Das Leben zwischen Scheiße, Spucke und Räucherstäbchen.
Dazu muss man vielleicht auch sagen, Nico und ich unterhalten uns wie normale Menschen auch. Wir sitzen beim Essen und reden. Und das kann man natürlich auch aufzeichnen und einen Podcast draus machen. Also machen wir das halt jetzt einfach mal in der Hoffnung, dass du diesen Podcast wieder ausschaltest und bei dir ankommst.
Deshalb sind wir hier und wir freuen uns, wenn du dabei bist. Wir hatten auch schon unterschiedliche Herangehensweisen, damit wir das weitaus rustikaler halten. Ich hatte eher einen technischen Anspruch. Deshalb ist es auch gut, dass du hier verschiedene Perspektiven bekommst. Und ja, David, was hat es mit dem Leben zwischen Scheiße, Spucke und Räucherstäbchen auf sich?
Ja, also das ist für jeden, der Kinder erzieht, jeder, der Kinder hat, der, für den ist das jetzt kein Neuland. Also jeder weiß, dass Kindererziehung gewisse Herausforderungen mit sich bringt. Und eine ist natürlich das aufs Klo gehen lernen. Ja, also für manche ist das vielleicht weniger aufwendig, für manche ist es mehr aufwendig. Und ja, wenn man 6 Jahre einen Menschen begleitet und dem den Hintern abwischt, dann wäre es schön, irgendwann auch dieser Mensch würde sich selber gerne auch den Hintern abwischen wollen. Und man lernt halt so vieles dadurch. Ja, du lernst, dass wenn jemand keine Bereitschaft mitbringt, etwas zu tun und das selber weiß, dass man es tun sollte, dann bringt das Unannehmlichkeiten mit sich. Also ja, also das hat bei mir eben auch vieles dann in die Richtung gebracht, wo ich mir gedacht habe, also wenn wir etwas begriffen haben, zum Beispiel, dass alles eins ist, dann sollten wir auch entsprechend handeln. Also das, also bei mir lösen natürlich diese Begegnungen mit meinem Sohn so einiges aus. Und eine Sache ist eben genau das. Also das, da kommt es dann wahrscheinlich dann irgendwann zum Räucherstäbchen, ja, von der Scheiße zum Räucherstäbchen. Und die Spucke ist dann dazwischen, ja. Das ist ja vieles von dem, wie sich Kinder verhalten, zeigt einem, wo man selber noch viel lernen darf. Und wo man selber irgendwo auch sich selber im Weg steht. Ja, also das sehe ich oft, dass man steht sich selber im Weg wenn du willst, dass dein Kind aufhört, sich total scheiße zu benehmen und sich voll zu scheißen und voll zu rotzen und das absichtlich zu machen, dann liegt es meistens daran, dass du irgendwie das Kind so sehr bedrängst, dass es damit aufhört, anstatt dass du in der Lage bist, einfach mit dem zu machen, mit dem Kind zusammen irgendwie darauf einzugehen. Und das, dann löst sich das von selber auf, tatsächlich. Ja, also man steht sich da selber so sehr im Weg.
Wenn wir jetzt mal in eine ganz alltägliche Situation gehen, ich finde, es ist ja wie ein Tanz. Es ist ein Tanz zwischen ganz verschiedenen Rollen, zwischen Verantwortlichkeiten und zwischen Scheiße, Spucke und Räucherstäbchen, deshalb hat man das auch so genannt, und zwischen diesen verschiedenen Rollen und auch Anteilen, die wir selber in uns haben. Wie gestaltest du für dich diesen Tanz, um da in gewissermaßen einen Rhythmus zu finden und in einem Rhythmus zu sein, der natürlich immer wieder vielleicht anders ist, aber um irgendwie nicht nur zu stolpern in den nächsten Schritt, sondern vielleicht mit ein bisschen Flow hinüberzugehen?
Also für mich persönlich ist es immer wieder eine große Herausforderung, wenn mein Kind ununterbrochen zu mir sagt, Papa, komm, mach dies, komm, mach das. Und ich möchte einfach nur mal gerade da sitzen und einfach mal nichts tun. Oder ich möchte mal gerade ein Buch lesen oder was essen oder was trinken. Und dann frage ich auch meinen Sohn, frage ich ihn, wieso kannst du mich nicht einfach mal nur hier sitzen lassen? Und er sagt dann, ich weiß es nicht. Und dann sage ich mir, das ist interessant, du weißt es auch nicht. Und ich versuche eigentlich, mir selber irgendwie einen Raum wieder zu schaffen, in dem ich mal ganz bei mir sein kann, um dann wieder bei meinem Sohn sein zu können. Und das versuche ich ihm auch zu erklären. Ich versuche ihm zu sagen, lass mich doch mal bei mir sein, dass ich dann auch ganz freiwillig, weil ich es will, mit dir zusammen malen möchte oder mit dir zusammen Federball spielen möchte oder mit dir zusammen, was auch immer es gerade ist, machen möchte. Nicht, weil du mich unter Druck setzt. Und das ist, glaube ich, genau dasselbe, was wir auch mit unseren Kindern machen. Wenn wir unsere Kinder unter Druck setzen, dann machen sie es umso weniger das, was wir wollen. Dann kommt noch mehr Spucke, dann kommt noch mehr Scheiße. Und das ist ja mit uns als Erwachsener genauso. Wenn er mich unter Druck setzt, Papa, ich komm, mal mit mir jetzt, spiel mit mir, dann will ich es umso weniger. Aber umso mehr Raum ich vorher für mich einnehmen konnte, einfach mal nur sitzen konnte, einfach mal nur was essen konnte, dann habe ich auch aus mir heraus Lust zu malen, zu spielen. Und das ist so dieser Tanz, den du angesprochen hast. Also das ist auf jeden Fall ein Tanz. Und in diesem Tanz ist es immer wieder auch diese schwere Aufgabe, Dinge nicht persönlich zu nehmen, gerade bei eigenen Kindern. Wenn das eigene Kind sich voll scheißt, voll spuckt, dann einfach ein Räucherstäbchen anzuzünden und zu sagen, ja, ist alles eine heile Welt. Oder um das nicht für sich persönlich zu nehmen, wäre wahrscheinlich der weiseste Schritt. Aber das gerade als Elternteil nimmt man es halt persönlich. Es ist ja mein Kind. Also, und ich bin verantwortlich für mein Kind. Das heißt, wenn mein Kind sich voll scheißt, dann nehme ich das persönlich. Aber eigentlich hat es ja gar nichts mit mir zu tun. Das hat ja mit mir, David, nichts zu tun. Es hat auch mit seiner Mutter nichts zu tun oder mit seiner Oma. Es ist ein Kind auf der Erde, das in die Hand spuckt und da drin rumpanscht. Ja, aber man bezieht das auf sich. Man nimmt es persönlich. Man fühlt sich auch irgendwie nicht gewürdigt in seiner Elternrolle. Ja, ich habe mir jetzt so viel Mühe gegeben, dass aus dir ein guter Mensch wird, ein ordentlicher Mensch, ein sauberer Mensch, und du spuckst dich voll und scheißt dich voll. Man fühlt sich nicht gewürdigt. Man nimmt es zu persönlich. Und dann wird man laut. Gerade, und dann wird es nicht reale Scheiße, sondern dann wird es Scheiße zwischen dir und deinem Kind. Und mit sich selber. Man ist auch mit sich selber überhaupt nicht mehr glücklich. Ja, wenn man wütend wird, laut wird, die Beherrschung verliert, glaubt im Recht zu sein. Das ist ja der nächste schlimme Punkt. Du glaubst ja auch noch, du hast ja Recht. Ja, ich bin ja im Recht, weil jeder mit Verstand begabter Mensch weiß, dass es der ist, der sich voll scheißt oder sich voll rotzt, ist wohl der, der im Unrecht ist. Also habe ich auch noch Recht und ich weiß auch noch, dass ich Recht habe und alle um mich herum bestätigen das. Also habe ich auch noch das Recht, laut zu sein. Das macht's alles nur noch schlimmer. Gerade für mich selber. Also ich habe dann immer das Gefühl, mir geht's gar nicht gut damit.
Was hilft dir dann in diesen Situationen, wo wir diese, wir werden laut, wir bekommen das bestätigt, wir haben es vielleicht selber so erlebt, dass man es so macht, es ist normal, man erlebt es bei anderen Eltern, wieder, sage ich mal, zu diesem Räucherstäbchen, zu diesem bewussten Teil überzugehen und sich zu trennen zwischen dem, was normal ist, was so wie so eine Autobahn ist, auf der man das Verhalten erlebt hat, wo jeder fährt, sagen, nee, ich weiß nicht nur, dass ich es anders machen will, ich habe nicht nur dieses Wissen und ich habe es gelernt und irgendwann mal gehört, sondern okay, ich schaffe es auch in diesen Situationen, mich zu trennen von diesem Automatismus und tatsächlich anders zu handeln.
Das ist das Schwierigste. Das gelingt mir wohl in, ja, ein, nicht, ja, in den wenigeren Fällen, ja. Also es ist nicht der Schnitt in 9 von 10 Fällen und ich möchte mich selber jetzt auch nicht so runterputzen, aber das gelingt mir, also was, das ist so eine Situation, in der diese Kette an, ich beziehe das auf mich, das ist mein Kind, das passiert alles, so vieles auf einmal, diese Überforderung, dann sich zurückzunehmen und zu sagen, so, ich mache jetzt mal 3 tiefe Atemzüge und komme mal wieder in den gegenwärtigen Augenblick, das würde helfen, das wäre das Einzige, was tatsächlich hilft, also wirklich zu atmen und die Situation aus einer gewissen Distanz zu betrachten. Also das hilft, wenn man sagt, okay, gut, ich mache, was mir zum Beispiel hilft, wenn ich meinem Sohn mal das Telefon wieder in die Hand gegeben habe, damit er mal, also darauf irgendwas gucken kann oder so. Und ich bin dann so, denke mir, naja, also jetzt verblödet das Kind vor diesem Ding, aber was hilft mir dann, ist zum Beispiel, mich zurückzunehmen und zu sagen, guck mal, dein Sohn liegt im Schlafzimmer, auf dem Bett, vor einem Telefon. Er muss nicht auf der Straße irgendwo um Essen betteln. Also, oder er ist jetzt kein Kind, das in einem Kriegsland lebt. Also, guck mal, wie gut es dem geht, dass der da jetzt im Bett liegen kann und auf sein Telefon gucken kann. Und das hilft auch bei, also wenn man ein vollgekacktes Kind hat und musst das jetzt machen, du musst dem jetzt die Klamotten ausziehen, du musst den jetzt sauber machen, du kannst jetzt schlecht dich hinstellen und sagen, ich komme jetzt mal ganz bei mir an, versuch das mal aus einer distanzierten Haltung zu betrachten. Du bist nicht distanziert, du steckst mit beiden Händen in der Scheiße und alles riecht nach Scheiße. Das zieht sich. Also solche Momente ziehen sich hin. Und ich habe das noch nicht herausgefunden, wie man in so einem Moment, wo das alles vollgekackt ist, da in der Lage sein soll, zu sagen, so, ich distanziere mich da mal. Also es gibt kleinere Momente, wie gesagt, das mit dem Telefon oder wenn es mal irgendwie sich so, es kann auch schlimm werden. Und dann auch, irgendwann zu sagen, ich halte das nicht mehr aus. Also es gibt kein Mittel, kein Patentrezept für so eine Situation. Wir sind als Menschen solchen Situationen tatsächlich ausgeliefert, bis jetzt. Vielleicht entwickeln wir uns irgendwann mal weiter. Aber ich bin da oft sehr verzweifelt.
Das heißt, ein Punkt, was du gerade gesagt hast, war, die Perspektive zu wechseln. Also nicht in dem akuten Moment, aber immer wieder zu verstehen, dass wir sehr bequem haben. Also darf man, finde ich, auch kennen. Ich meine, jeder, der hier zuhört, ob Video oder digital, hat den Luxus, irgendwelche Endgeräte zu besitzen, Zugriff auf Internet zu haben, Strom zu haben, und wahrscheinlich keine akuten Lebensprobleme.
Der Buddha hatte kein Smartphone.
Und er ist auch ohne Smartphone erfolgreich und viral gegangen.
Jesus auch nicht. Erfolg. Ja, Jesus hatte auch kein Smartphone und auch kein Strom, kein Internet.
Das heißt, wir haben den Perspektivenwechsel. Ich finde, in dieser spirituellen Welt, das hatten wir gestern auch erwähnt, gibt es auch immer diesen Tendenz, dass das sehr getrennt ist. Es gibt mehr Räume, wo auch Kinder erlaubt sind, aber ich finde, diese spirituelle Bubble ist sehr auf sich bezogen und sehr auf das, wir hatten es Highlight Seeking genannt, und sehr auf diesem Ich, mein Bewusstsein, mein Ego und alles, was ich dazu brauche, auch Räucherstäbchen und Co., gehen jetzt auf eine Mission und wir ballern uns ins Nirvana, ob Pflanzenmedizin, ob synthetische Drogen, ob Musik, völlig egal. Und dann gehe ich wieder zurück in die böse Welt und es findet so eine Abspaltung statt. Und das finde ich total schade. Und was wir gestern hatten, und das ist die Frage an dich, wie siehst du das? Diese, woher weiß ich für mich, ob ich eher ein spiritueller Tourist bin oder ob ich das Leben für mich authentisch lebe? Und dabei geht es nicht um Faktoren im Außen, sondern diese innere Weisheit. Also wie finde ich für mich raus, was mein Weg mit diesen Welten ist?
Ich glaube, du kannst sehr gut an dir selber erkennen, ob du ein Tourist bist, wenn du mal irgendwo auf ein Konzert gehst oder mal das versuchst eben in die Länge zu ziehen, also nur diese Höhepunkte die ganze Zeit, also von einer Zeremonie zur nächsten zu gehen. Und oder ob du da zu Hause bist, das weißt du. Also du weißt, dass du da zu Hause bist, weil die Touristen, die gehen und du bist immer noch da. Ja. Und daran weißt du es dann. Du weißt.
Was bedeutet das für dich im Unterschied, wenn es dieses Konzept von spirituellem Tourismus und Zuhause sein? Was, wie erlebst du das im Alltag?
Tja, es ist mein Alltag. Mhm. Ich glaube, es hat einfach überwiegend damit zu tun, präsent zu sein, da zu sein, diesen Bedürfnis, ständig ins Telefon zu gucken, das eben an sich selber zu erleben, ohne reinzugucken, dass man merkt, boah, ich will da jetzt reingucken, ich habe diesen Drang und ich lasse es und bleib einfach mal im Jetzt. Und was ist denn jetzt? Was mache ich gerade? Ich muss vielleicht einkaufen gehen oder die Blumen gießen. Und dann mache ich nur das. Ich gehe nur einkaufen oder ich gieße nur die Blumen, ohne zur selben Zeit auch noch immer wieder ins Telefon zu gucken oder mir Sorgen darum zu machen, was könnte es in der Zeit jetzt für eine E-Mail gekommen sein oder was könnte jetzt auf WhatsApp passiert sein. Und für einen Touristen, der hat sein Handy halt auch immer dabei. Ja, das ist, glaube ich, so ein ganz großes Merkmal an einem Touristen, auch in der spirituellen Welt. Ja, du hast dein Handy bei der Gartenarbeit dabei, du hast es dabei, wenn du einkaufen gehst. Und also die spirituelle Welt oder geistige Welt oder die Räucherstäbchen, das ist eigentlich tatsächlich die Alltagswelt. Das ist die Welt, in der wir jeden Tag leben, die Welt, in der wir einkaufen gehen, in der wir unsere Kinder in den Kindergarten bringen, in der wir mit unseren Kindern zum Eisessen gehen oder uns neue Klamotten kaufen. Aber wir machen das eben immer aus diesem Moment heraus, aus dem Jetzt heraus, stehen wir dann da plötzlich vor dem Kaufhaus und kaufen uns eine neue Jacke. Nicht, weil wir das jetzt schon geplant haben oder weil wir die unbedingt wollen oder weil wir die gesehen haben in einem Clip, irgendjemand hat die coole Jacke getragen, jetzt will ich auch so eine coole Jacke haben und deswegen, sondern immer, weil wir im Jetzt sind, leben wir aus dem Jetzt heraus und machen die Dinge, die im Jetzt gerade dran sind. Und es gibt immer diesen in einem drin, dieses Ding, das sagt, ja, aber du könntest doch auch was anderes machen. Du könntest doch machen, was du willst. Ja, jetzt bist du alleine zu Hause und du willst doch schon die ganze Zeit mal in Ruhe dein Buch lesen. Das könntest du ja jetzt machen. Ist ja jetzt auch offensichtlich eigentlich ein Buch lesen, ist ja eine schöne Sache. Also spricht jetzt nichts dagegen. Aber es ist jetzt vielleicht gerade was anderes dran. Jetzt ist Einkaufen gehen dran. Und du weißt, dass dies jetzt gerade dran ist, weil du im Jetzt bist. Und das macht den Unterschied.
Das heißt, der Unterschied ist für dich auch viel aus dem Moment leben. Und wenn du jetzt gerade vom im Jetztsein sprichst, dann denke ich gleich an Eckhart Tolle. Und gleichzeitig ist für viele und für mich selber auch lange, wenn ich mich reflektiere, genau das ja eine große Angst. Also das Smartphone wegzulegen, still zu werden, nicht im Jetzt zu sein, diesem Trubel, diesem Getriebensein mitzurennen, sich zu beschäftigen von einem, wie wir es nannten, Highlight zum nächsten, von einer Zeremonie zum nächsten Super Reel darüber, zur nächsten High-Energy-Meditation. Was war dein Weg? Auch da wieder ähnlich wie am Anfang die gleiche Frage, da ein Stück weit, ich will nicht sagen auszusteigen, sondern bewusst mitzufahren. Weil aussteigen war für mich lange so die, ja, ich flüchte, so diese rebellische. Ich gehe in den Wald, ihr könnt mich alle mal am Arsch lecken und da mache ich mein Ding. Was natürlich auch wieder nur das Ego, die Abspaltung ist und sagen, ich bin besser, weil ich habe da ja meine Isolation. Und ich finde, darum geht's ja gar nicht, weil wir haben ja, du hast erwähnt, dein Sohn, Verantwortung, Job, Rollen, die wir weiter auch ausführen wollen, die auch da bleiben, auch wenn wir uns bewusster entwickeln, mal ein Räucherstäbchen angezündet haben, werden wir trotzdem mit ähnlichen Situationen konfrontiert.
Das Erste, was ich darauf eingehen möchte, was du gesagt hast, ist, dass wir Angst haben, wenn wir das Telefon mal weglegen und glauben zum Beispiel, jetzt kriegen wir nicht mit, was gerade auf WhatsApp oder Facebook oder Instagram passiert. Wir haben Angst davor, was zu verpassen. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, dass wir erkennen, dass diese Angst nicht echt ist. Wir haben diese Angst. Wir haben sogar panische Angst davor. Ja, ich habe panische Angst davor, jetzt das Telefon in die Hand zu nehmen und da könnte wieder eine Horror-E-Mail von der Hausverwaltung sein oder ein Schreckens-E-Mail von der Mutter meines Sohnes. Ja, also panische Angst davor, da könnte jetzt wieder irgendwas sein. Aber die Angst ist nicht echt, weil das auf dem Telefon ist nicht echt. Das, was in dem Telefon passiert, ist nicht echt. Mein Sohn hat das so schön gesagt. Er hat gesagt, Papa, das Telefon, das ist in der echten Welt. Aber das, was im Telefon ist, das ist nicht echt. Das ist, und deswegen haben wir Angst, panische Angst, weil es etwas ist, was gar nicht existiert.
Ich gehe voll mit, was du sagst, dass vor allem das, was im Telefon ist, nicht echt ist und dass in dieser virtuellen Welt, in der ich auch beruflich zu Hause bin, viel Lärm um oft nichts gemacht wird tatsächlich und viel, wie Birkenbiel, wie ich von dir gelernt habe, gesagt hat, viel Worte, wenig Tiefe oder viel Information, wenig Tiefe.
Und so ein seichtes Geschwafel, hat sie gesagt.
Oh, ein seichtes Geschwafel.
Teilweise so ein seichtes ist Geschwafel. Ein
ganz, ganz lautes Geschwafel, aber da ist nichts dahinter. Was ich mich gerade gefragt habe, ist, es klingt ja nach einem bewussteren Weg und in dieser spirituellen Bubble ist das ja unausgesprochen so das, in Anführungszeichen, ultimative Ziel. Es ist so the way to go und auch wenn es keiner irgendwie Erleuchtung nennt, alle streben nach dem nächsten Ich, dem besseren Erkenntnis, der tieferen Reise zu sich selbst. Warum? Warum sollten wir das überhaupt machen?
Ja, da fallen mir so einige Dinge dazu ein. Also der Zen-Meister Rinzai, der hat gesagt, wenn du an einen Ort kommst, wo der Buddha nicht ist, dann geh weiter. Wenn du an einen Ort kommst, wo der Buddha ist, dann renn. Mhm. Ja, also es geht nicht darum, etwas zu erreichen. Das ist Sprichwort, der Weg ist das Ziel, dass wir es alle erkennen, soll dadurch erklärt werden, dass die Veränderung etwas ist, der wir nicht entkommen. Ja, das passiert. Und wir, in solchen Momenten bleibt uns nichts als präsent zu sein. Ja, ansonsten werden wir weggespült von der Veränderung. Das ist, da gibt es so viele Gleichnisse von einem, Tornado und in der Mitte ist dieser Ruhepol. Ja, also wir werden weggerissen, wenn wir nicht in unserer Mitte bleiben, wenn wir nicht im Jetzt bleiben, im Hier und Jetzt und dann präsent sein. und atmen und erleben, was passiert, welche Panik, welche Angst habe ich. Ich könnte verpassen, was ist auf Facebook, was ist irgendwo in einer Welt, die nicht echt ist, die gar nicht existiert. Und das ist die Grundlage für meine Angst. Ja, dieses Streben nach Erleuchtung, ne? Das ist, das hatten wir gestern, haben wir darüber auch kurz gesprochen. Dazu müsste man erstmal definieren, was ist Erleuchtung? Und man sagt, Erleuchtung ist, die Wirklichkeit so zu sehen, wie sie ist. Und dann wirft es die Frage auf, können wir die Wirklichkeit überhaupt so sehen, wie sie ist? Weil die Wirklichkeit ist immer perspektivabhängig. Man gibt es auch verschiedene Gleichnisse, zum Beispiel man nimmt den Berg Fuji als Gleichnis für die Wirklichkeit. Der eine schaut auf den Berg drauf und sagt, da ist Schnee. Also er sagt, Schnee ist die Wirklichkeit. Der andere schaut von einer anderen Perspektive auf denselben Berg und sagt, das sind Wolken. Jetzt streiten sich aber die Menschen, wer hat die Wahrheit? Ja, es ist, beides ist wahr. Nur sie schauen aus unterschiedlichen Perspektiven auf dieselbe Wahrheit. Und Erleuchtung würde bedeuten, die Wirklichkeit so zu sehen, wie sie ist. Ich frage, können wir das überhaupt? Sind wir dazu überhaupt in der Lage? Es gibt dieses andere Gleichnis mit den fünf Blinden, die einen Elefanten erklären sollen. Der eine sagt, der Elefant ist wie ein Seil, der wohl den Schwanz anfasst. Der andere sagt, der Elefant ist wie ein Fächer, der das Ohr anfasst. Also jeder erklärt den Elefant, der stellvertretend für die Wirklichkeit ist, anders. Keiner sieht die Wirklichkeit als Ganzes. Das müssen wir vielleicht anerkennen, dass niemand von uns in der Lage ist, die Wirklichkeit als Ganzes zu sehen. Und dass jeder ein Teil seine Perspektive auf dieselbe Wirklichkeit hat.
Ja. Was mir gerade kam, ist ja ein Stück weit wie ein Puzzle, von dem wir alle nicht wissen, wie das Endbild ist. Aber jeder hat so sein Puzzlestück dazu beizutragen, was ich viel im Alltag und auch in dieser, vor allem in dieser spirituellen Bubble oft erlebe, wenn es man nennen möchte, ist, dass jeder meint, ich habe das einzige Puzzlestück und das wahre Puzzlestück und meine Form ist besser und meine Form muss an diesen Platz, auch wenn es da nicht hinpasst. Und meine und dein Puzzlestück muss so sehen wie meins und deshalb verkaufst du jetzt meinen Kurs für 400 Euro, dass dein Puzzlestück aussieht wie eins.
Wir wurden im Namen dieser Wahrheit Kriege geführt und Menschen getötet und das wird heute immer noch gemacht. Ja, also mein Gott ist der einzig wahre Gott und deswegen ist natürlich dein Gott falsch und wenn du nicht mein Bruder sein willst, dann muss ich dich umbringen. Ja, und will er nicht dein Bruder sein, dann hau ihm eine rein. Die erste Wahrheit des ersten spirituellen Gesetzes könnte man sagen, alles ist eins. Das ist auch was, das jeder begriffen hat eigentlich. Also es gibt auch kein, da musst du nicht Räucherstäbchen-Mensch sein, um begriffen zu haben, dass eigentlich ist alles eins. Eigentlich sind wir alle miteinander verbunden. Können wir auch mittlerweile schön auf wissenschaftlicher Ebene belegen. Also so, wir haben das begriffen. Jetzt müssen wir als nächsten Schritt entsprechend handeln. Und das fällt uns, da kommen wir wieder zur Scheiße und zur Spucke zurück. Ja? Wir haben begriffen, dass wir uns den Arsch abwischen müssen. Wir haben begriffen, dass wir nicht in die Hose scheißen sollten. Jetzt müssten wir auch noch entsprechend handeln. Und das fällt uns Menschen unfassbar schwer. Warum? Weil wir immer glauben, es geht doch. Ich könnte doch noch mal in die Hose scheißen. Ich kann es doch, ja. Oder vielleicht machen ja auch alle anderen. Ja, die schmeißen alle den Müll auf die Straße. Wieso soll ich dann meinen Müll in den Mülleimer schmeißen?
Alles in einem Handy.
Das kann aber so weit gehen, dass würden wir in Nazi-Deutschland leben, da wäre es normal, einen Juden auf der Straße zu erschießen. Also ist es normal, also kann ich das auch machen, weil die anderen machen das ja auch. Also es ist, das, wir wissen, das, was die anderen machen, das ist bedeutungslos. Das Einzige, was Bedeutung ist, ist, was wir wissen und ob wir entsprechend unserem Wissen auch handeln. Weil wenn wir wissen, dass alles eins ist, dass wir alle miteinander verbunden sind, dann sind wir aufgefordert, entsprechend zu handeln und uns selber dabei zu beobachten, wenn wir ein Widerstreben dagegen haben, wenn wir merken, naja, ich weiß es zwar, aber eigentlich will ich diese Serie auf Netflix jetzt doch gucken. Ja, ich weiß ja, dass das eigentlich ist das Schwachsinn, da in diesen Computer reinzugucken, weil eigentlich sitze ich vor einem Bildschirm, in Wirklichkeit ist der ja schwarz. Jetzt gerade in dem Moment wird der mit Strom versorgt und das sind jetzt Bildchen und dann gibt es auch noch ein bisschen Ton dazu. Aber in Wirklichkeit sitze ich vor einem schwarzen, blanken Bildschirm. Das ist das, was du gerade wirklich machst. Also in Wirklichkeit hörst du mir nicht zu und du siehst mich auch nicht. In Wirklichkeit sitzt du vor einem schwarzen Bildschirm. Ja. Also das ist nicht lebendig. Das ist nicht, da ist nichts Lebendiges dahinter. Das sollte man lassen. Ah, und das wissen wir. Und jetzt entsprechend sollten wir handeln. Klapp den Bildschirm zu. Ja, mach das Fenster auf.
Gute Möglichkeit, den Podcast zu hinterfragen, ob du ihn gerade bewusst hörst oder ob er nur im Hintergrund läuft und es Zeit wäre, vielleicht abzuschalten und bei dir anzukommen.
Es ist immer Zeit, abzuschalten und bei dir anzukommen. Das ist das Einzige, wofür Zeit ist. Ja. Ich sage nicht, dass ich es besser weiß. Ich sage nicht, dass ich es besser mache. Ja, ich bin genau an demselben Punkt auch. Bei mir läuft auch der Hotel Matze, also jetzt zurzeit gerade nicht mehr, aber also Podcasts, die für mich unterhaltsam sind. Ja, ich bin auch ein Mensch und ich suche auch nach Unterhaltung. Ja, ich brauche in mir auch, gibt es auch den Wunsch, ich will irgendwie unterhalten werden. Und bin jetzt aber dankenswerterweise wieder bei Büchern angekommen, deren Unterhaltungsgrad doch um ein Vielfaches schöner sein können als jeder Podcast, den man sich reinzieht. Also das erste Mal in meinem Leben, jetzt mit 42 Jahren, dass ich in einem Buch die ersten 70 Seiten durchgehend geschmunzelt habe, dreimal herzhaft gelacht habe, einmal nicht mehr weiterlesen konnte vor Lachen. Ansonsten kenne ich das nur von Büchern mit wenig Inhalt, viel Tiefe, dass ich die dann weglege und das dann erstmal nicht mehr weiterlesen kann. Aber dass ich ein Buch nicht mehr weiterlesen kann, weil ich an der Stelle immer so lachen muss, dass ich kann nicht mehr weiterlesen. Der Satz lässt mich nicht weiterlesen. Ich lache mich kaputt. Dann schaffe ich es dann doch irgendwie weiterzulesen und muss im nächsten Moment das ganze Buch vollspucken, das sind wir wieder bei der Spucke, vor Lachen. Also Unterhaltung, in uns drin will irgendwas ständig unterhalten werden. Ansonsten würden wir nicht Netflix und den ganzen anderen Mods und Rotz über uns ergehen lassen. Ja. Aber es gibt eine Form der Unterhaltung, die wirklich unterhaltsam ist. Es ist ein gutes Buch. Und das ist wirklich mehr als nur ein Geschenk. Das ist all, ja.
Auch dazu, zum Thema Bücher und Filme, was du schon angeteasert hast, wird es noch eine Extra-Folge geben, wo wir ganz ausgewählt eine ausgewählte Elite empfehlen würden, auch an Menschen. Denn ich finde, es gibt auch da viel, viel Worte mit wenig Tiefe. Es gibt jene, die in sehr wenigen Worten sehr viel Tiefe verpackt haben, aber das an einer anderen Stelle.
Tolle Filme mit wenig Worten und viel Tiefe. Also es, und die können einen das ganze Leben begleiten und verändern und immer wieder neu verändern. Das ist ja das Tolle, was auch Vera Birkenbiel sagt, es geht nicht um die Information, das seichte Geschwafel, sondern um die Exformation. Das heißt, das, was du aus dem Jetzt-Moment heraus, in dem Buch oder in dem Film oder in dem Vortrag wahrnimmst. Also wenn ich mir jetzt ein Buch anschaue oder einen Film oder und da ist das Wort Liebe oder Dankbarkeit oder Erleuchtung drin, dann assoziiere ich aus dem Jetzt-Moment heraus auf dieses Wort. Und wenn ich in 20 Jahren dasselbe Buch, denselben Vortrag oder Film mir anschaue, dann assoziiere ich aus dem Jetzt in 20 Jahren auf dieses Wort. Und dadurch bekommt das Ganze einen anderen Inhalt. Und davon gibt es also Bücher, Vorträge und Filme. Also vor allem Vorträge von der Vera Birkenbiel natürlich.
Wer sie noch nicht kennt, einfach mal in YouTube eingeben, einfach irgendein Video anmachen und du wirst sehr schnell erstaunt sein, dass es da sehr viel Aha-Momente gibt. Und Fun Fact, wenn du es in 2, 5 oder 10 Jahren hörst, sitzt du genauso vor und denkst dir, Warte, das habe ich auf meiner Playlist schon 5-mal gehört. Wann zur Hölle hat sie darüber gesprochen?
Ich empfehle immer sowas wie pragmatische Esoterik, die Viren des Geistes, ja, ganz toller Vortrag. Und dann gibt es noch einen über Humor und einfach die drei die nächsten 20 Jahre immer wieder hoch und runter spielen lassen. Ja? Also das
anders jetzt auch bei dem, wenn du uns hier gerade zuhörst, alles, was wir sagen, wird ja auch, sagt Birkenbiel, natürlich auch gefiltert und bewertet und nur ein Teil nehmen wir auf, ein Teil wird ausgeblendet. Das heißt, selbst wenn wir die gleichen Quellen, egal welcher Qualität, bewusster mehrmals anhören würden, würden wir viel mehr mitnehmen, wenn wir, und das ist auch der Impuls von hier, uns immer wieder fragen, was nehme ich denn da konkret mit? Also ist es so ein seichtes Geschwafel, dass ich vielleicht die eine Stunde jetzt nicht an Job, Kinder und sonst was denke? Oder ist es wirklich was, wo ich innehalte und mich entscheide, das aus der Exhumation, was im Außen ist, zur Information zu mir selber zu machen und einen Teil von mir werden zu lassen?
Ja, ich rate an der Stelle natürlich immer, das auszumachen hier, ne? Und bei sich wieder anzukommen. Das wäre immer das Beste. Ist aber auch immer das Herausforderndste und das, was uns eben unangenehm ist. Das war es aber schon immer offensichtlich, seit Menschen gedenken. Ja. Warum ist es so unangenehm, einfach mal in der Stille zu sein, bei sich zu sein? Ich kannte mal, also ein Kind auch, mit dem ich lange Zeit leben durfte, der sagte mal, er hat Angst davor, wenn es still wird. Ja, wieso? Irgendwann wird es ja mit Sicherheit mal still werden. Warum nicht dann jetzt?
Was denkst du, warum wir mittlerweile so viel Angst beziehungsweise so viel Kompensation davor haben? Ich meine, Stille ist ein Luxus geworden. Es gibt Orte, die verkaufen einfach nur Stille, weil es so selten geworden ist im Alltag. Aber finde ich auch, weil wir uns selber darauf mitreißen lassen haben, zum Teil, weil es bequem ist, 24/7 unterhalten zu werden, wenn wir nicht gerade ermüdet irgendwie in Schlaf fallen. Und selbst dann gibt's ja Sleep-Begleitung und Nachtgeräusche und wir können das ja in alle Richtungen treiben. Es gibt für jeden Bereich irgendwas, das die Stille vermeidet.
An der Stelle ein ganz heißer Tipp, auch von mir, wenn man in einer Großstadt lebt oder eben auch egal wo, und da sieht man das ja auch, man tut sich gerne einen Kopfhörer dann drauf, ja, um eben den Lärm im Außen auszublenden. Das würde ich nicht machen, ja, sondern wirklich bewusst wahrnehmen, wo bin ich gerade, was passiert um mich herum, ja.
Wie schaffst du das im Alltag? Ich meine, du wohnst jetzt in Offenbach, da ist sehr viel Lärm. Das ist ja ein perfektes Beispiel. Nimm uns mal mit, weil ich finde, es klingt immer nach einem guten Konzept und dann macht mein Geist das ungefähr 2 Sekunden und dann bin ich nach Sekunde 3 ungefähr bei dem nächsten Auto, das gerade hupt oder den nächsten Personen, die da zwielichtig vorbeilaufen.
Es gibt keine 5 Minuten, dass in Offenbach nicht Streifenwagen vorbeifährt oder Tatütata, Feuerwehr oder sonst irgendwas zu dem, was noch so da ist. Ich hatte auch eine Zeit lang das Gefühl, ich packe mir die Kopfhörer rein und dann gehe ich zum Kindergarten, ja, damit ich den ganzen Scheiß, der da draußen läuft, nicht mitkriegen muss. Ja, aber dann kriege ich gar nicht mit, wo ich bin, was jetzt gerade tatsächlich ist. Das heißt nicht, dass das Tatütata und die Feuerwehr und dass das die Dinge sind, die jetzt tatsächlich sind, weil die gehen auch vorbei. Das, was tatsächlich ist, das bist du. Du, der das erlebt. Aber dazu musst du da sein, um das zu erleben. Warum haben wir so eine Angst vor der Stille? Und das, glaube ich, sehr wichtig, dass wir uns dessen bewusst werden. Das war ja heute Morgen, kam mir dieser Impuls, dass wir eine Beziehung zu unserem Telefon haben, aber das Telefon hat keine Beziehung zu uns. Ja, und das geht dann irgendwann vielleicht so weit, dass wir eine Beziehung zu unserem Telefon und zu unserer Homepage vielleicht, zu unserem Podcast oder zu was auch immer haben. Aber wir haben keine Beziehung mehr zu unseren Freunden und auch keine zu uns selbst, zu unserer Familie und zu Gott. Wir nennen es jetzt mal so, ne? Und das macht uns Angst. Ja. Wir suchen, wir sind alle auf der Suche nach dieser Beziehung. Das Schöne bei einer Beziehung zu Freunden, zu Kindern und zu Gott ist, dass das keine eingleisige sein muss. Das heißt, Gott hat auch eine Beziehung zu dir. Und deine Freunde haben eine Beziehung zu dir. Und deine Familie hat eine Beziehung zu dir. Und das kann dir das Telefon nicht geben. Wir suchen aber danach. Die Suche ist nicht verkehrt. Das wäre gut, wenn wir dann auch finden.
Nimm uns doch gerne mal mit, wann, was war so deine Reise, die Beziehung zu dir zu finden. Ich finde, das ist so ein, was jetzt dann Selbstliebe, Selbstfindung, was auch immer nennt, was von außen gerne mal für Menschen nicht damit sich zu tun belächelt wird und auch als negativ egoistisch bezogen wird. Auf der anderen Seite das andere Extrem in diesem, ich entwickle mich zu mir selbst, Persönlichkeitsfeld, dann gerne auch als fast schon ultimatives Ziel dargestellt wird. Und wenn du die Selbstliebe geschafft hast, dann hier Online-Kurs, PDF, 3 Schritte.
Habe ich zu Hause an der Wand hängen. Das ganze Seminar besucht. Ja, mit Zertifikat.
Das nächste Zertifikat, jemand so einen Stempel gibt, so, ha, du hast jetzt lang genug Zeit mit dir verbracht, Retreats, das sind ja, was war ganz konkret für dich Wege und Tools, weil ich finde, all diese Methoden sind jetzt weder schlecht oder falsch und da gibt es auch nicht die eine Methode und falls dir das jemand sagt, wäre ich schon mal kritisch, das würde ich das kritisch hinterfragen, was war für dich Schritte, die dich da wieder hin, also diese Beziehung zu dir und in diese Stille und die Akzeptanz des Ich Bin gebracht haben.
Es bleibt immer nur das Jetzt. Mhm. Kein Kurs, kein Zen-Tempel kann dir das beibringen. Das funktioniert nicht. Ja, also es gibt kein Außen, das dir das Jetzt beibringen kann. Und da das Jetzt immer wieder neu ist, sind wir immer wieder neu im Jetzt. Also das ist eigentlich das. Das ist the key. Ja? Das ist die eine Antwort, von der du gesagt hast, die kann dir eigentlich keiner geben. Das ist tatsächlich diese eine Antwort. Die ist aber schwer umzusetzen.
Und sie ist total unsexy, weil sie auch, finde ich, total unspektakulär und einfach ist.
Und du kannst kein Geld damit machen eigentlich. Also klar, du kannst ein Buch schreiben und du kannst einen Podcast aufnehmen oder es geht. Aber das ist nicht das Jetzt. Dieser Podcast findet vielleicht im Jetzt statt, aber wenn du dir den reinziehst, ist der nicht mehr im Jetzt. Dann ist der schon im Gestern. Dann ist der schon vergangen. Jedes Wort, was wir jetzt gesprochen haben, ist schon vorbei. Das ist vielleicht jetzt aufgezeichnet, aber es ist kein Jetzt-Moment mehr. Das Jetzt ist nur das, was das ist der Moment, wo du den Computer zumachst, ja. Und dann sind wir in der Stille in der Regel, ja. Und es gibt immer wieder Momente in der Stille, in der wir eine gewisse Angst haben, ja. Aber das ist in Ordnung, das darf auch sein. Ja, man darf dann mal spüren, wie fühlt sich das an, wenn mein Herz schlägt? Wie fühlt sich das an, wenn ich einfach nur da bin, mein Atem fließt durch mich durch und oder es kommen verschiedene Gedanken. Das Ego kommt hoch und sagt dir, ich muss der Beste sein, ich muss der Größte sein, ich muss der Stärkste sein, ich muss immer gewinnen. Das ist auch was man mit Kindern gut lernt. Ja, das ist, also verlieren geht nicht, ja. Müssen immer gewinnen. Aber was, ja, also, weil wer verliert, der ist kein Gewinner. Ja, und nur Gewinner sind die Besten und du musst der Beste sein. Also, das ist, mein Sohn sagt dazu immer die böse Ecke. Die böse Ecke, die dem sagt, ich brauche mehr von dem und ich habe die auch. Und was passiert, wenn wir in die Stille gehen? Dann kommt das alles hoch. Dann kommt dieser ganze Schwall an, also an Bullshit, genau. Talk, der kommt dann an, der kommt hoch und das willst du dir nicht anhören. Du willst nicht hören, da ist eine Stimme in deinem Kopf, die sagt, ich muss besser sein, ich muss schneller sein, ich muss der Gewinner, ich darf nicht verlieren, ich muss die Nummer 1 sein, es gibt nur eine Nummer 1 und nur die Nummer 1 ist die beste und das willst du dir nicht anhören. Also machst du lieber den Laptop wieder auf und schaust dir den Podcast an. Oder machst die Kopfhörer drauf und dröhnst dich mit Musik zu. Oder fährst du mit dem Auto schnell. Oder du rennst weg. Du willst davor wegrennen. Verstehe ich. Geht mir genauso. Ja. Und ja, dann bleibt man in solchen Momenten halt und versucht wirklich präsent zu bleiben, zu atmen, schaut aus dem Fenster, schaut wirklich sich Dinge an, die wirklich im Jetzt sind. Der Baum, der ist im Jetzt, der Wind, der den Baum bewegt, das findet jetzt gerade statt. Und dann kann man diese Stimme sehr deutlich hören und plötzlich veräppt die. Und man ist wieder ganz im Jetzt und merkt, oh, ich müsste eigentlich Geschirr spülen, dann mache ich das doch. Oder es ist Zeit, mein Kind aus dem Kindergarten zu holen. Dann mache ich das. Also man kann wieder aus dem Jetzt heraus handeln.
Ich glaube, das ist gerade ein super schöner Bogen, den du gesagt hast. Also wo auch immer du als Zuhörer gerade bist, einfach mal innezuhalten und genau das für sich zu machen und auch nicht wieder nur zu lauschen und sagen, ich müsste das mal machen und ich mache das später, sondern die Einladung, gerade jetzt irgendwas, was real ist und nicht aus der Vergangenheit, wie diese Stimme hier oder das Video hier, wahrzunehmen und soweit dir möglich, deine Aufmerksamkeit darauf zu lenken. Und auch da gibt es jetzt keinen, das ist jetzt aber nur 90% Aufmerksamkeit, sondern einfach mal, ah, okay, ich sehe gerade was an meiner Kleidung, 5 Meter vor meinen Augen, ein Menschen, Natur ist, finde ich, immer ein super Anker, weil die ist und die ist auch sehr unverändert. Das heißt, für dich war so der Weg zu dir selbst, um das immer noch zusammenzufassen, diese unschönen, teilweise aber sehr nüchterne Erkenntnis, dass das jetzt der einzige Weg ist. Weil du hast ja auf deinem Lebensweg schon viele Tools und Orte und Menschen aufgesucht.
Ich habe 6 Jahre im Zen-Kloster gelebt, 2 davon in Japan und habe da keine Erleuchtung gefunden. Ja, ich wollte damals auch einfach, also das, ich wollte das Telefon und das, ich wollte das einfach weghaben. Ja, ich wollte nichts mehr mit dem und dachte, jetzt bin ich's los. Das Problem ist aber, ich hatte mich immer dabei. Also das Telefon ist nicht das Problem gewesen, sondern das Problem war bei mir. Also das war diese, ja, also mich bin ich nicht losgeworden.
Das heißt aber auch, dass ein ganz großer Teil ist dieser, ich nenne es mal bewusst, radikale Akzeptanz unserer Unperfektheit. Denn gerade was wir vorhin hatten, wenn es still wird, wenn wir uns begegnen, wenn die böse Ecke laut wird, dann kommen Anteile, die wir in unserem idealen Ich, in unserer Wunschvorstellung nicht haben wollen, nicht mehr haben wollen, mit dem wir uns schon beschäftigt haben, die wir schon angeschaut haben, Coachings so gemacht, drüber meditiert, 20.000 Yoga-Flows, hast du nicht gesehen, Pflanzenmedizin zu mir genommen und die böse Ecke ist immer noch da. Was ein Scheiß. Also die Spucke kommt immer noch, es stinkt immer noch nach Scheiße und das Räucherstäbchen macht
sich weg. Zen-Tempel gehen und du hast dich immer dabei.
Genau. Das heißt, ein großer Baustein war für dich, und das kann ich von unterschreiben, ist auch ja dieses Anerkennen, jetzt ist und jetzt ist aber auch mit all den Anteilen. Ich bin nicht nur das Lichtvolle, das Schöne, das Ideale, dass ich einen Partner schaffe, dass ich nach außen trage, dass die Welt sehen soll, dass gerne Erster wäre, sondern ich bin auch der Teil, der sich in Scheiße poolt und selber Scheiße produziert hat.
Also für mich ein noch treffenderes Wort an der Stelle ist Verletzlichkeit. Mhm. In dem Moment, wo du in der Stille sitzt und dieser ganze innere Shitstorm über dich herfällt, dann nicht dagegen anzukämpfen und zu tun, boah, ich muss doch der Erste sein, ich muss doch der Beste sein, ich muss doch der Stärkste sein, sondern sich dann wirklich voll verletzlich zu zeigen. Ja, es kann sein, dass man dann heult, vielleicht.
Und das ist, finde ich, gerade was ich als Mann, weder also von erziehungsprächtigen Papa und Co., ich hatte keine Referenz, ich wusste nicht, dass das ein Mann kann bzw. darf. Dann gibt es natürlich diese schlauen Sprüche, das macht ein Mann nicht, pipapo. Aber finde ich was viel tiefgreifender.
Ein Indianerherzkind kann Schmerz haben, genau, in meiner genau, Kindheit immer gesagt.
So ein Kram. Und was für mich noch viel tiefer war als die Worte, ist, dass ich es nie erlebt habe. Während wir Sprache laufen und durch Beobachtung erleben, habe ich glaube, eine Handvoll Männer erlebt, die sich verletzlich gezeigt haben und wirklich mit ihrem Schmerz da waren und dann für mich adaptiert haben, aha, okay, keiner macht's, wie wir vorhin gesagt haben, es ist ja normal, dann mache ich das halt auch so, dann drücke ich das auch weg, dann lenke ich mich auch ab, das ist ja auch ein Riesenantreiber und dann beschäftige ich mich halt lieber mit dem nächsten Highlight und dann ist das halt so.
Schöne an der Stille ist, dass man in dem Moment, in dem Raum, in diesem sicheren Raum, sich wirklich verletzlich zeigen kann. Wir leben in einer Kultur, in der es sich verletzlich zu zeigen, oft für andere als Einladung gilt, in diesen eigenen Raum den stinkenden Fuß reinzusetzen. Ja, den Fuß nicht vorher gewaschen. Ja, also wenn du durch Offenbach, durch die Innenstadt läufst und dich verletzlich zeigst, dann wirst du wahrscheinlich an jeder Straßenecke angesprochen. Du kannst nicht einfach nur zum Kindergarten gehen und dein Kind abholen, sondern du musst dich dann mit ununterbrochen einer Begegnung von Einflüssen auseinandersetzen, die dir vielleicht gar nicht gut tun.
Würdest du es dann in dem Kontext bewusste Verletzlichkeit nennen oder bewusst gewählt?
Auf jeden Fall.
Weil das ist ja, finde ich, was man auch wieder, was du gerade gesagt hast, man ist in seiner Welt und macht das vielleicht auf seinem Meditationskissen daheim und entscheidet sich dafür, man hört das hier und man geht selber, ich entscheide mich, hey, ich bin jetzt verletzt, ich gehe raus und trifft dann auf Menschen, die, wie du sagst, einen stinkenden Fuß reinhalten, sagen so, ach ja gut, also ich habe da halt davon gar nichts, aber mein Ego möchte da jetzt.
Ich möchte jetzt von dir gesehen werden, weil ich sehe ja, du bist verletzlich, du bist empfänglich.
Das merken, finde ich, viele auch unterbewusst, auch wenn sie es gar nicht so nennen können.
Ja, sehr unbewusst, ja. Also,
unter und unbewusst, ja, also, sehr gut.
Und ich sehe, der ist präsent und jetzt möchte ich auch gesehen werden und durch den anderen werde ich jetzt präsent. Das ist einer von unseren großen Irrglauben der Menschheit, dass mein Gegenüber mich jetzt gegenwärtig machen kann. Das kann er nicht. Aber wir projizieren, der ist jetzt, ja, also kann das mir doch auch geben. Ja? Der hat ja jetzt die Gegenwart, das Jetzt. Also krückt er die nicht rüber. Ja, ich kann dir nicht geben, was du selber schon hast, was dein Eigentum ist. Und das ist das ist unangenehm. Ja, wir laufen auf der Straße und die Menschen kommen und betteln alle. Ja, sie wollen alle, dass du ihnen das Jetzt gibst. Ja, und das ist, also, das kann ich dir nicht geben.
Du hast gestern diesen treffenden Satz gesagt, wir können uns gegenseitig nicht das geben oder jemandem das geben, was schon längst in uns ist.
So kann man das sagen, ja.
Und dennoch suchen wir alle nach dem, dass es uns jemand gibt.
Schon echt scheiße, ne? Was wir so machen.
Jetzt nochmal auf das Beispiel, so Offenbachstraße auf dem Weg zum Kindergarten deines Sohnes. Was bedeutet dann in dem Kontext, dich abzugrenzen? Jetzt hast du diesen Teil angesprochen, dass du dich verletzlich zeigst, dir selbst gegenüber Gefühle zulassen, gehst in die Stille, findest den Raum für dich, nutzt den Vormittag vielleicht genau dafür, diese Begegnung, was auch immer. Und dann gehst du vor die Tür, da steht der nächste kaputte Kühlschrank, das Blaulichtauto fährt vorbei und die nächsten Obdachlosen.
Die Müllberge türmen sich und im eigenen Garten liegen die Sparrows und die Bierdeckel von den Nachbarn. Ja.
Jetzt nimm ich mit, was da so der Weg ist, dann eben daran nicht in Anführungszeichen zu zerbrechen und sagen, oh mein Gott, das ist alles so schlimm und wieder in dieses, ich fühle so viel und ich bin jetzt so verletzlich und ich versuche jetzt die Welt zu retten und dann sich wieder selber da drin zu verlieren oder zu vergessen.
Bevor ich das Haus verlasse, bin ich im Jetzt. Das ist auch immer eine große Herausforderung. Ich versuche mich nicht extra nochmal zu schützen oder sonst irgendwas, aber wenn ich in dem Moment, wo ich dann das Gefühl habe, so, jetzt ziehe ich diese Jacke an, ich habe keine Ahnung, was ich jetzt gerade anziehen soll, zum Beispiel. Ja, es ist immer sehr tatsächlich in so Städten und mit Begegnungen mit anderen Menschen. Also, was wir für Kleidung tragen, was wir für Farben tragen. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein rosa Hemd habe auf einer, auf einem goldenen T-Shirt, ja, dann sieht das nach was aus, ja, die Farbe, die du wählst, Farben sind, können wir mal einen Podcast drüber machen über Farben, ja, also.
Ich habe ja die Aufgabe des denkenden Notizmachers.
Du bist die Farbe, die du wählst. Ja, also, und erstmal habe ich keine Ahnung. Also, bevor ich das Haus verlasse, bin ich komplett verletzlich. Ich weiß gar nichts. Ja, ich weiß nicht, was ich jetzt machen soll. Und bleib da einen Moment und dann plötzlich habe ich den Impuls, zieh dir ein rosa Hemd über ein goldenes T-Shirt und die Hose. So. Und dann, okay, ich habe eigentlich gar keinen Bock, die Sonnenbrille aufzusetzen. Möchte ich eigentlich gar nicht, aber mein Impuls sagt mir, setz die Sonnenbrille auf. Okay, ja, mache ich. So. Und dann gibt's noch dann diese kleine Stimme, die sagt, die Kopfhörer liegen da ja auch, könntest ja dir, nee, das mache ich auf gar keinen Fall. Ich will präsent sein, ich will das wenigstens hören, erleben, was um mich herum passiert. So.
Jetzt, wenn ich das nur mal kurz mit noch einhaken darf. Das heißt, was ich gerade für mich.
Nico sucht die Verbindung zu elektronischen Geräten. Die elektronischen Geräte suchen aber keine Verbindung zu ihm.
Okay, jetzt habe ich wieder einen Ton. Das heißt, wenn ich das sehr gut zusammengefasst, ne, die Verbindung zu uns selbst geht auch manchmal verloren. Aber genau, wenn das ist ein ganz guter Aufhänger. Das heißt, bei dem Beispiel, bevor du deinen Sohn abholst und in diese, ich nenne es mal laute Welt nach außen gehst, ist, was ich gerade raushöre, Langsamkeit. Das heißt, auch wenn ich das für mich assoziiere, weniger Zeit auf Dinge zu verschwenden, die mir Stress machen und Zeit kosten, wie zum Beispiel Smartphone und Co. Weil ich kenne das von mir, dann bin ich halt noch 5 Minuten auf Instagram, bevor ich dann losgehe. Das heißt, die 5 Minuten erlauben, langsam zu machen und nichts zu tun. Das zweite war, der Intuition folgen, auch wenn der Kopf es nicht greifen kann.
Ganz wichtig, ja.
Und das finde ich immer wieder faszinierend, weil es dann rückwirkend auf magische Art und Weise Sinn macht. Die Sonnenbrille dann irgendwie doch passt, die Jacke gerade perfekt ist fürs Wetter und man sich vordenkt, das macht überhaupt keinen Sinn und ach, warum habe ich das mitgenommen? Wie gut, dass ich es jetzt habe. Also diesen Moment hatten wir ja alle. Es gibt ja, ist jetzt nichts, kein neues Konzept. Und das Dritte, diese Erinnerung und dieser Intention, glaube ich, die weitaus größer ist, aber sich erinnern daran, jetzt ist jetzt. Und jetzt ist das Einzige, was ist.
Und in dem Moment auch die Verletzlichkeit erlauben, weil jetzt gerade bist du bist noch nicht auf der Straße. Du bist immer noch bei dir zu Hause. Du hast vielleicht schon jetzt die Klamotten an und bist kurz davor, in die Jacke zu schlüpfen, aber du bist jetzt noch zu Hause. Du darfst ruhig diese Verletzlichkeit jetzt noch spüren. Draußen auf der Straße könnte das unangenehm werden für dich tatsächlich, weil du lebst in einer überwiegend unbewussten Welt. Die Menschen, die latschen über deine Sensibilität einfach drüber. Und das ist nicht schön. Das ist für dich nicht schön und das ist, wenn du für andere Menschen Verantwortung hast, ist das auch nicht schön, weil du musst eine gewisse Stabilität haben im Alltag.
Und ich finde, gerade ist das, was ich aus meiner Beobachtung auch in mich selber dann wieder mit dem, ich entwickle mich zu mir selbst, ich gehe in die Stille, ins Bewusstsein, in extrem übergeht, wenn dann diese, ich nenne es mal, Alltags- und Lebensfähigkeit verloren geht, weil das nützt ja auch nichts, wenn dann noch der Ausweg ist, ich ziehe mich zurück oder ich suche einen Community-Out, also ich gehe quasi komplett raus aus dem, ich kann plötzlich nicht mehr arbeiten, ich kann da keine Verantwortung tragen, alles ist mir zu viel. Und da meine ich gar nicht, dass es richtig oder falsch geht, aber ich finde, das ist dann so ein Pendel, das dann komplett ins andere Extrem überschlägt und einen rauskatapultiert aus, okay, ich funktioniere die ganze Zeit und gehe über meine Grenzen zu, ich funktioniere gar nicht mehr für mich selber, und breche irgendwie zusammen und bin allem überfordert.
Also ich kann auf jeden Fall es gibt ja, was ich auch verstehen kann und auch gerne, wie gesagt, gerne hätte, ja, so dieses 24-7 schamanisch spiritual Räucherstäbchen. Ja, das wär toll. Ja, Yoga und Stille und ein gutes Buch und zwischendrin lache ich mal. Gibt es noch eine Massage und schön in die Sonne schauen und den Bäumen beim Jetzt hin und her bewegen zugucken. Ja, das wäre toll. Ja, das ist es aber halt nicht. Das ist dann halt wieder der Tourismus. Genau das ist der Tourismus. Wenn du versuchst, diese High Peak Experience
zum Alltag zu machen.
Ja, genau. Nur diese zu haben. Dann bist du ein Tourist. Ja. Und lebst nicht mehr in, bist dort nicht mehr zu Hause. Das ist eigentlich das Tragische. Ja. Du hast alles getan. Du bist jetzt schamanisch voll drauf und hast die Räucherstäbchen und das jetzt immer hier voll da. Und es ist alles, nur du bist da nicht zu Hause. Das weißt du. Das muss ich, das Blöde an der Sache ist, das weiß jeder selber. Sonst würdest du nicht weiter suchen. Du wärst ja schon da. Im Jetzt. Also, was das alles mit sich bringt. Die Spucke und die Kacke und.
Ich glaube, das ist ein super
der Müll auf der Straße.
Punkt, was du gerade sagst, dass wenn wir uns entscheiden, in diesem bewussteren Dasein zu Hause zu sein, dass es eben darum geht, wenn wir zu Hause die Tür verlassen und verletzlich sind und uns entschieden haben, unsere Intuition zu folgen, dass dann zu Hause es auch eine Welt gibt oder wir mit unserem inneren Zuhause eine Welt betreten und mit einer Welt interagieren, die eben die uns berührt, mit der wir interagieren müssen und dürfen, wenn wir uns dafür entscheiden, die aber eben kein Highlight ist, die kein nächster High Energy Aesthetic Dance, die nächste Pflanzenmedizinreise das und
sind die
nächste super
Spirits, die vom Nachbarn über den Garten geworfen sind und bei dir dann im Garten liegen, ja?
Also der Müll auf der Straße und der Nachbar, der dich vielleicht dein ganzes Leben lang schon nervt und dir dumme Sprüche und Fragen stellt.
Und dann kommst du morgens raus und denkst dir, ich habe doch gestern hier gekehrt. Ja, es sollte eigentlich alles sauber sein und wieso sind hier jetzt da abgenagte Fleischstücke und könnte ich ja, dann ist es auch ein Teil in mir, der sagt, ja, ist echt schade. Ja.
Wie gehst du dann damit um?
Ich räume es auf, ich schmeiße es weg und ich fühle das, den Teil in mir, der sagt, es ist echt eine Scheißwelt, in der wir leben. Mhm. Ja, den fühle ich und ich fühle die Traurigkeit, die mich dann auch, die ich da habe. Und dann mache ich weiter. Also wieder ins Jetzt, wieder das Kind aus dem Kindergarten abholen, wieder einkaufen gehen, atmen. Und manchmal lache ich.
Die Folge über Humor und warum das ein Schlüssel ist, kommt auf jeden Fall auch noch. Das, was für mich das gerade bedeutet, ist auch diese, wie ist denn dieser bewussteren Welt hast, diese Anhaftung, das nicht, also dieses Außen im Außen sein lassen und es nicht Teil von dir werden zu lassen. Es gibt ja dieses Gleichnis, kannst du vielleicht noch besser geben mit dem Mönchen, der die Frau übers Wasser tragen. Magst du das kurz wiedergeben? Ich finde, das ist ein super Beispiel genau dafür, dass es wir uns entscheiden können, bewusst mit unserem Geist, ob es halt ein Erlebnis ist oder ob das jetzt ein Teil wird, den ich halt lange mit mir rumtrage.
Das ist, dass es ja tatsächlich ein Teil von uns ist. Ja, also die Nachbarn sind morgen auch noch da und die werden nächste Woche vielleicht wieder die Dinger über den Zaun schmeißen. Es bleibt ein Teil von uns. Das ist das erste geistige Gesetz, alles ist eins. Es ist ein Teil von uns. Jetzt entsprechend zu handeln, heißt jetzt was zu tun, wenn der Nachbar seinen Müll bei dir ablädt. Heißt das jetzt entsprechend, ich lade jetzt meinen Müll auch bei ihm ab? Oder was würde jetzt entsprechendes Handeln bedeuten? Das muss jeder für sich selber entscheiden, ja. Aber für mich ist es dann, ich heb's auf und schmeiße es in die Mülltonne. Das ist dann mein entsprechendes Handeln. Und ich versuche wieder ins Jetzt mich zu fühlen und anzukommen und mich auf das einzulassen, was jetzt gerade ist. Ja, wenn im nächsten Moment, nachdem ich die Dinger in den Müll geschmissen habe, in mir die Wahrnehmung aufkommt, jetzt ist Blumengießen dran. Oder jetzt ist es dran, diese Pflanze aus dem Topf rauszunehmen und da eine andere reinzumachen. Dann mache ich das. Und diese Geschichte mit dem Zen-Mönch, zwei Zen-Mönche sind auf Wanderschaft. Und es hat geregnet, starker Regen. Und da steht eine Frau im Kimono. Und sie kann nicht über die Straße, sie würde ihren Seidenkimono ruinieren. Und der ältere der beiden Mönche, der hebt sie auf und trägt sie über die Straße und lässt sie an der Straße wieder stehen. Und dann gehen sie weiter. Und der, Der Jüngere, nach mehreren Stunden, sind schon fast am Tempel, kann er nicht mehr an sich halten und sagt, wie konntest du das tun? Ja, diese Frau da hochzuheben, wir Mönche dürfen das ja nicht tun. Dann sagt der andere, ich habe sie dort stehen lassen, trägst du sie immer noch mit dir? Eine andere Geschichte, die ich sogar auch sehr amüsant finde an der Stelle, ist der Besuch eines Zen-Mönches bei einem Zen-Meister, der die Überzeugung hatte, alles ist im Geist enthalten. Und das war für ihn sowas wie eine Erleuchtung. Das war so, alles ist im Geist enthalten. Und der Zen-Meister hat ihn willkommen geheißen, hat ihn bewirtet. Und am nächsten Morgen, als er ihn verlassen hatte, und im Zen-Tempel stehen so große Steine an den Eingängen, und dann ruft er, und er verabschiedet sich von dem Mönch, und dann ruft er ihm nochmal nach und sagt, hey du, diese Steine hier, sind die auch in deinem Geist enthalten? Und dann sagt er, ja, alles ist im Geist enthalten. Und dann sagt, was bist du für ein armes Schwein, dass du so schwer mit dir schleppen musst? Und so geht es uns Menschen. Ja, mich eingeschlossen. Ja, ich trage auch schwer an der Last der Dinge, die wir mit uns tragen. Ob das die Vergangenheit ist, ob das die ungewisse Zukunft ist oder materielle Dinge, Beziehungen zu Dingen und zu Menschen auch, zum eigenen Beruf, zu den eigenen Verpflichtungen, zur Miete, die man zahlen muss. Wir tragen alle schwer mit uns. Da ist keiner ausgenommen. Es gibt Momente, in denen wir erleben dürfen, wie schön es ist, dass wir leere Hände haben. Ja, im großen Teil unseres Oberflächenalltaglebens haben wir das nicht. Wir sind immer vollgestopft mit Müll. Und das ist halt, ja, das ist Teil von der Scheiße und dem Rotz, ja, von dem Zeug, was, ja, das ist halt Teil davon. Ja, wir zahlen Miete, wir zahlen Strom, wir haben einen Job, wir haben Verpflichtungen, wir tragen das alles mit uns. Der Wunsch, Traum, sich in ein Zen-Kloster zurückzuziehen, das alles loszulassen und vollkommen leer zu sein, das hat bei mir nicht funktioniert. Ja. Ich dachte, jetzt habe ich's. Jetzt bin ich in Japan, habe in Deutschland alles aufgegeben, habe keinen Job mehr, keine Krankenversicherung mehr, keinen Job. Ich habe alles das losgelassen und jetzt bin ich da. Es gab in Japan tatsächlich mal einen Moment, wo ich wirklich das Gefühl hatte, ich bin glücklich mit nichts. Und dann dachte ich, mir kam diese Tsunami in Fukushima und das Atomkraftwerk. Das war für mich eine willkommene Ausrede, um wieder nach Deutschland zurückzugehen. Mhm. Ja, ich dachte, also wie lange soll ich jetzt noch rumhängen in Japan? Ja, ich habe jetzt hier schon das Klo auf Vordermann gebracht. Ich habe hier alles gewienert und ja, also was soll ich hier noch machen? Das Klo putzen kann ja auch zu Hause jetzt mittlerweile. Also das kriege ich auch. Dann dachte ich, ja gut, ich gehe wieder nach Deutschland, habe wieder als Koch gearbeitet und wieder eine Krankenversicherung. Und ich weiß noch, es gab so einen Schlüsselmoment. Ich stand am Waschbecken und habe eine Pfanne gespült und dachte, das ist komisch. Mir geht's irgendwie nicht besser. Als ich in Japan war, da hatte ich nichts. Keine Krankenversicherung, kein Job und kein Geld. Aber da ging es mir besser. Und jetzt habe ich eine Krankenversicherung, einen Job und Geld, aber mir geht's, meine Lebensqualität, das Gefühl von dem, was das Lebendige in mir, was lebendig ist, das Lebendige in mir, das ist weniger. Und das hat mir, mein Verstand war da, konnte das nicht greifen. Ich dachte, ich bin doch derselbe Mensch, der David, selber Mensch. Da im Zen-Tempel, da hatte ich weniger, jetzt habe ich mehr. Das heißt, es müsste mir ja eigentlich besser gehen. Also nach logischen Vernunftswegen wäre das jetzt der nächste logische Schritt. Ich besitze ja jetzt mehr. Ich habe auch mehr Sicherheiten, ja, eine Krankenversicherung. Oder, ja, also ich habe Dinge, also müsste es mir besser gehen. Ich bin ja derselbe Mensch. Also wieso geht es mir dann schlechter? Also, wieso geht das dem, was in mir lebendig ist, wieso fühlt sich das nach weniger an? Und vielleicht bringt uns das genau an den Punkt, warum haben wir immer das Gefühl, dass es zu wenig ist? Auch wenn wir schon den ganzen Keller voll mit Feuerwerkskörpern haben, haben wir immer noch das Gefühl, das reicht nicht. Weil das, was in uns lebendig ist, wird weniger durch die Dinge. Könnte man vielleicht mal drüber, also werde ich jetzt nach dem, ja, bei mir passieren ja auch Sachen, wenn ich irgendwann anfange zu reden. Und das passiert jetzt gerade bei mir auf jeden Fall. Also das ist was, was, womit ich mich heute noch beschäftigen werde. Ja, das Lebendige in mir. Was macht das lebendig?
Wie stehst du in dem Kontext? Wäre jetzt einfach zu sagen, okay, in Japan hattest du weniger, in Deutschland hattest du mehr, ne, dann ist die logische Konsequenz, weniger ist mehr. Minimalismus, Abfahrt und Co.
Ja, ich glaube, es ist tatsächlich wesentlich bedeutungsvoller, als einfach zu sagen, weil einfach nur alles wegtun, das hat ja auch nicht funktioniert. Ja, das war ja nicht der Stein der Weisen, einfach zu sagen, so, bin jetzt endlich das Telefon los. In Japan ruft mich keiner mehr an, ja. Und im Zen-Kloster gibt es eh kein Internet. Und es gibt auch keine Zentralheizung oder fließend warm Wasser oder es gibt ein Plumpsklo. Also es ist alles sehr runtergefahren. Das ist es aber nicht, ja. Sondern es ist etwas, und das ist jetzt eine Erkenntnis, die jetzt gerade in dem Moment, wo wir reden, eigentlich erst kommt. Also das ist dieses Lebendige. Was ist es, was uns lebendig macht, was uns Lebendigkeit gibt? Und was nimmt uns die Lebendigkeit? Und das ist es, glaube ich. Ja, also es gibt etwas, was uns lebendig macht. Das ist, man könnte sagen, die Sonne, die Erde, die Luft, die wir atmen, das sind alles die Dinge, die uns lebendig machen. Und dann gibt es Dinge, die uns diese Lebendigkeit nehmen. Ja, das ist der Podcast, das Smartphone, das gilt wahrscheinlich sogar auf die Kleidung und auf das Auto, und das kann uns die Lebendigkeit nehmen. Ja, wenn wir da dann meinen, okay, gut, ich brauche aber ein besseres Auto, ich brauche noch ein neues Mikrofon, es muss mehr sein, es ist noch nicht genug, und danach ist es aber immer noch nicht genug. Danach muss es noch mehr sein. Das heißt, es nimmt uns immer mehr die Lebendigkeit. Auf der Suche nach der Lebendigkeit verlieren wir immer mehr die Lebendigkeit. Und wir glauben, na gut, vielleicht, wenn ich jetzt noch eine Jacke kaufe, wenn ich jetzt mir noch einen Podcast reinziehe, mir noch einen Film auf Netflix reinziehe, wenn ich noch eine Sache mehr mache, dann spüre ich die Lebendigkeit. Und dann ist wieder ein bisschen weniger da. Und dann glaubt man, na gut, das muss ich ja wohl noch mal mehr machen, ne? Muss noch härter arbeiten. Also zurück zur Lebendigkeit.
Und ich finde gerade die Frage, die du gesagt hast, finde ich auch eine super Möglichkeit, sich in das, was wir vorhin erwähnt hatten, sich erlauben, in die Stille zu gehen, und wenn einem das vielleicht noch schwerfällt, sich eine Frage mitzunehmen und damit zu sein. Und meine ich jetzt nicht das nächste perfekte Journal und die nächste Writing Meditation und so was, sondern sich mit einer Frage idealerweise in die Natur zu setzen und zu sein. Und zu sagen, zum Beispiel, was bedeutet Lebendigkeit für mich? Was macht mich lebendig? Was macht mich nicht lebendig? Und mit all dem, und ich glaube, das ist auch eine super Metapher zu dem, was du vorhin gesagt hast, wie auf dem Weg zum Kindergarten zu sein. Und all die Gefühle und das mal sich einen Rahmen zu schaffen, in dem man für einen gewissen Zeitraum einfach nur verletzlich mit sich selber kann, mit der Frage, und da vielleicht auch festzustellen, ich habe keine Ahnung, was das ist, oder es macht mich traurig, es macht mich wütend, ich habe es verloren, ich wusste es mal, vielleicht als Kind, vielleicht gab es wenn ich gemacht habe, was ich jetzt nicht mehr mache, und auch da wieder nicht, das wäre dann so ein Anteil bei mir, in Aktionismus überzugehen und okay, ich kann und kaufe jetzt das größte Lego-Set wieder, weil das hat mich damals lebendig gemacht und jetzt ist es das wie das.
Bei mir war es das Feuerwerk.
Sondern mit all dem auch erstmal zu sein und jegliches Handeln, was ja auch wieder raus aus dem Jetzt ist, wieder in Verstand, in Aktion und auch wieder, wenn ich das habe, dann bin ich lebendig, zu trennen, sondern mal zu beobachten, mit dieser Frage, und das ist vielleicht auch ein guter Abschluss dieser ersten Podcast-Folge.
Wenn ihr nicht so schlau wart und schon längst ausgeschaltet habt.
Die Frage, was macht dich lebendig zwischen Scheiße, Spucke und Räucherstäbchen? Was ist es, was dir Lebendigkeit nimmt und dir gibt?
Es ist immer das Jetzt, was dir die Lebendigkeit gibt. Das ist immer das Jetzt. Und aus dem Jetzt heraus entstehen alle möglichen Dinge. Du hast immer noch Pfannen zu Hause, du hast Töpfe, du hast Geschirr, du hast Lebensmittel, du hast ein Bett oder zwei Betten, du hast Stühle, du hast alle diese Dinge. Sie nehmen dir aber nicht deine Lebendigkeit. Und die Lebendigkeit nimmst du dir, wenn du glaubst, dass irgendeine Sache jetzt unmittelbar sein muss. Ja, also du kannst immer noch sagen, boah, ich hätte gerne eine neue Weste, eine neue Jacke, eine neue Hose, was auch immer. Ja, jetzt anstatt direkt auf Amazon zu gehen oder ins Geschäft zu rennen und dir die zu kaufen, kannst du warten, bis das jetzt, das dir erlaubt, dass alles so ist, wie es sein soll. Du kannst es immer noch wollen. Das Schöne daran ist, dass es, also bei mir ist es genau dasselbe. Ich habe auch dann habe ich diese Sache und dann geht der Reißverschluss kaputt. Ja, dann bin ich total verärgert und denke mir, jetzt ist doch nagelneu, jetzt ist der Reißverschluss schon kaputt. Dann hätte ich ihn reparieren lassen. Ja, also das fängt dann wieder an, dir das Leben zu nehmen, das Lebendige zu nehmen. In dem Moment, wo du meinst, du musst schon wieder alles irgendwie kitten und reparieren. Und das ist auch für mich eigentlich eine meiner schwierigsten. Ja, also das dann so sein zu lassen, das zu erlauben, dass es so ist, da bin ich noch nicht. Also da wäre ich gerne, ja, aber ich habe ganz stark immer das Bedürfnis, ich muss, auch wenn bei meinem Sohn irgendwas am Spielzeug kaputt ist, ja, Papa repariert das schon, Papa kriegt das irgendwie hin, ja, und bei mir und am Haus und ja, mittlerweile hat das Auto Beulen, die ich nicht mehr reparieren kann, ein Glück, ja. Also manchmal ist es dann eben gut, wenn man an einem Punkt angekommen ist, wo man sagt, oh gut, das kann ich jetzt nicht mehr reparieren. Ja, das muss ich jetzt so lassen. Und ich glaube, da kommt auch wieder Verletzlichkeit mit dazu.
Das war's. Da würde ich den Schlusspunkt setzen für die erste Folge dieses Konzepts. Zwischen Scheiße, Spucke und Räucherstäbchen über Verletzlichkeit, das Leben im Zen-Kloster, warum der Ausbruch aus allem uns doch wieder nur ins Jetzt zurückbringt und wie wir zwischen diesen Leben Welten einen Tanz, einen Rhythmus für uns selber finden
können. Wir haben auch viele Teilthemen angesprochen, die es uns dann natürlich erlauben, auf entsprechende Dinge tiefer einzugehen. Also meine Freude an dem Gespräch ist das Gespräch.
Ja. Davids Aufgabe ist hier, dass du wieder abschaltest, weil du Tiefe bekommen hast. Meine Aufgabe ist dir zu sagen, dass du hier gerne den Podcast abonnieren kannst und uns folgen darfst, um noch mehr von diesem Rahmen zu erleben. Wir haben gestern Abend eine lange Liste an Ideen gehabt, wo noch viele Teilthemen, die wir heute angesprochen haben, noch vertieft ist das richtige Wort, vertieft werden können, nicht verbreitert, sondern vertieft in der Qualität. Und ja, ich danke dir für die schnelle Umsetzung und dass wir uns haben und dass wir in diese Welt des seichten Geschwafels ein wenig Tiefgang mitbringen können.
Beenden wir das Ganze mit einem Räucherstäbchen.
Au. Oh.